Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 33 mit dem Titel Lübcke, Hähnel und Lamprecht. Mir ist gerade fast mein Mikro auseinandergeflogen.
Wow, das schon nach einer Sekunde so. Folge fängt an, Laura hat die Tonspur kaputt gemacht.
Nein, ich denke, es funktioniert.
Lübcke, Hähnel, Lamprecht.
Lübcke, Hähnel, Lamprecht ist der Titel. Wer ist die Strafbar? Ich bin Laura Herdrich, ich bin Referendarin, Doktorandin und ein bisschen Kommunalpolitikerin. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Was machen wir hier? Das muss ich beantworten. Ja. Oder willst du?
Nee, du kannst ruhig heute mal.
Okay, was machen wir hier für alle neu dazugekommenen oder Leute, die es so wunderbar gern hören? Wir reden hier über Strafrecht, manchmal ernste Themen, manchmal lustige Themen. Meistens bleiben wir dabei einigermaßen sachlich, manchmal nicht. Wir sind keine Vorlesung, keine Rechtsberatung und wir sind politisch stark eingefärbt, irgendwie von links. Und
irgendwie rot.
Irgendwie rot, genau. Ja, also das vielleicht so als Spoiler vorneweg. Laura, was haben wir denn letzte Woche gemacht oder Anfang dieser Woche? Je nachdem, ich glaube Anfang der Woche.
Am 18. Oder war das ist Woche? Schon fast zwei Wochen her. Genau.
Ach, was haben wir da gemacht?
Am 18. hatten wir, jetzt bin ich schon wieder gegen das Mikro gekommen. Ist wirklich, läuft gut heute.
Wird eine super Folge.
am 18. hatten wir eine Live-Show zusammen mit Elsa Hannover und Elsa Götting. Dafür nochmal vielen Dank, dass ihr uns diese Möglichkeit gegeben habt. Und,
vielen lieben Dank übrigens auch an den Weingruß, der in die Kanzlei ging.
Geil, wir haben Wein
uns
bekommen.
Beide. Aber ich musste tatsächlich das nächste, also schickt uns Weingrüße, aber schreibt dazu von wem.
Schickt uns Wein.
Weil in der Kanzlei kommt manchmal Wein an und dann wissen wir, muss ich immer gucken, von wo es herkommt. Und ich habe dann lange überlegt und habe dann gegoogelt, wo es diesen Weinladen gibt. Und der nächste war in Göttingen. Deswegen habe ich gedacht, stellte sich raus. Also vielen Dank, liebe Elsasse, liebes Elsa Hannover, für den Wein. Und Laura, der Live-Podcast, kommt der eigentlich noch live bei uns hochgeladen?
Nein, doch, er kommt natürlich.
Schade, gut, ja, dann nächstes Thema, Urteil in Kassel.
Doch, sonst würden wir ja nicht drüber sprechen. Also für diejenigen, die nicht zuhören konnten oder wollten.
Und zuschauen,
nee, gut, zuschauen können sie jetzt auch leider nicht beim zweiten Mal. Das war eine einmalige Sache. Aber ich werde nächste Woche den Live-Podcast auch nochmal hochladen. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit welcher Spur machen, wie das gut funktioniert. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Aber der kommt auf jeden Fall noch. Wir haben uns sehr gefreut, auf jeden Fall das machen zu können. Und würden das auch nochmal machen.
Ja, genau. Diese Nummer, muss man mal sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, Nathalie, unsere weltbeste Mitarbeiterin natürlich, hat das die auch über diesen Podcast so diesen Job bekommen hat.
Ah,
die gute Nathalie hat das für uns ja, hallo Nathalie. Na, nach der Pandemie kommst du immer rum, trinken wir mit Nathalie
Wein. Also so in zwei Jahren.
In der Kanzlei, ja, ungefähr. Dann ist Nathalie vielleicht auch schon volljährig. Okay, das war jetzt den letzten, aber den musst du nicht rausschneiden. Da kriege ich zu Hause für Ärger, also zu Hause in der Kanzlei. Ja, also Nathalie hat das eingeführt und das fand ich natürlich sehr gut. Nathalie ist ja nicht nur meine Mitarbeiterin, sondern auch unsere Hörerin. Und deswegen, wenn ihr sowas habt, wenn ihr irgendwo so eine studentische Truppe habt und so, wir würden uns natürlich viel mehr freuen, wenn ihr uns nach der Pandemie einladet, uns die Bahntickets irgendwo hinbezahlt, da ein fettes Hotelzimmer und dann machen wir das so einen Abend vom Audi Max. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist.
Nein.
Alternativ machen wir aber auch, machen wir gerne weiter solche Dings. Das hat echt Spaß gemacht, die Strafbar Army, also ihr als Hörerinnen und Hörer wart ja auch da. Ich habe einige Leute das erste Mal face-to-face gesehen, das war sehr lustig. Oder was heißt ja lustig? Es war lustig, was schenkenweise auch. Es war aber auch ganz nett, mal so ein paar Gesichter zu sehen.
Ja, es war echt cool, wer alles da war. Wir haben uns wirklich gefreut. Ich hätte am liebsten alle aufgezählt, aber da hatte ich Angst vor, weil dann hätte man vielleicht jemanden vergessen und das wäre traurig gewesen. Deswegen.
Ja, außerdem, ich finde ja Zoom wahnsinnig unübersichtlich.
Ja, ich habe halt immer, weil du hast ja häufig viel geredet und dann bin ich immer so, habe ich immer so alle Namen durchgeklickt, währenddessen geguckt, wer so da ist.
Das kann ja gar nicht sein, da wäre auch eine andere Veranstaltung. Ich habe viel geredet. Das halte ich für eine Lüge.
Gut, lass uns mal mit der Folge anfangen.
Nee, wir müssen vorhin noch was Wichtiges sagen. Und dann ist das so. Was ist euer Auftrag?
Bewertet uns bei Apple Podcast. Schreibt uns Kommentare. Abonniert uns bei Spotify. Genau. Bei Spotify gehen wir jetzt steil auf die 2000 zu. Darf man das sagen? Ja, ich denke, man darf das sagen. Wir sind da offen.
Ich glaube, jetzt haben wir uns, glaube ich, gerade entzaubert, dass wir nur, also ungefähr 2x2, 5, ungefähr, ich weiß nicht, wie viel, aber jetzt haben wir uns entzaubert. Jetzt haben wir alle geglaubt, sie sind 1 Million her und jetzt sind es nur.
Ich finde, das ist schon ganz schön viel.
Ja, für Spotify ist es schon in Ordnung. Ja. Ich glaube, wir sind aber immer noch, wir müssen mehr so kichernd über Mordfälle reden.
Nee.
Ich tut mir leid, guck mir ab zu, was mir vorgeschlagen wird. Du als Hörer von Strafbar, was mir so vorgeschlagen wird, und dann halte ich meistens nicht so lange durch. Weil irgendwelche, weiß ich nicht,
Menschen.
Man soll nicht schlecht über andere Menschen reden. Kommen wir zum ersten Fall. Ja. Oder zur ersten Sache.
Gut. Aber wofür reden? Daniel hat heute das erste Thema vorbereitet, weil ich nicht wollte. Aber ich glaube, ich habe es auch schon mal vorbereitet. Wir müssen über das Urteil in Kassel reden. In Kassel, ich sag einfach nur zwei Sätze dazu, ne? Und dann kannst du was sagen.
Ja.
In Kassel ist am Donnerstag das Urteil im Lübcke-Verfahren gefallen. Ja. Und Daniel darf jetzt erzählen, was es dazu erzählen gibt.
Was es dazu erzählen gibt. Wir machen für die Jüngeren unter uns, beziehungsweise die Leute, die vielleicht nicht so viel Nachrichten schauen, oder für Leute, die das in einiger Zeit hören und dann nicht mehr alles gewahr haben. Also, was ist der Lübcke-Prozess? Walter Lübcke, seines Zeichens CDU, ehemaliger Landtagsabgeordneter und dann Regierungsrat. Ich glaube, das ist sowas wie ein Kreis, wie ein Landrat für den Bereich Kassel. Also kommunale Verantwortung, geboren 1953, da unten irgendwo in Kassel, macht also 2015 Folgendes, wir erinnern uns, 2015 jede Menge Geflüchtete, die man jetzt irgendwie unterbringen muss, und das organisiert er also. Und am 14. Oktober war in Lohfelden, das ist auch ein Dorf da unten, auf einer Bürgerversammlung, und da waren sogenannte Kagida, K steht nicht für Kacke, sondern für Kassel. Und das ist so eine Pegida-Ableger-Kiste, also das sind Leute, die mit rechten und rechtsextremen Themen auf sich aufmerksam gemacht haben, unter anderem indem sie so Montagsspaziergänge gemacht haben in Anlehnung auf die Demonstration zum Ende der Deutschen Demokratischen Republik und sich für ganz besonders schlau halten, aber im Wesentlichen Rechte und Rechtsextreme zusammenfassten. Und die haben ihn also beschimpft und ausgebuht und dann soll er, hat er sich gewehrt und hat in einem Mikro gesagt, gibt es auch ein Video von, der sagt, ich bin stolz drauf, dass wir als Regierungspräsidium mit der Mannschaft, mit dem Ehrenamtlichen hier dazu beitragen. Da danke ich aber auch den Schülern, was ich in der Zeitung gesehen habe und den Lehrern. Ich habe mich hier mal für die Schule mal eingesetzt, dass wir auch das in der Schule weitergeben, trägt auch Früchte davon, dass wir eine tolle Schule haben, dass wir mit Kirchen, die eine Wertevermittlung haben, wo wir sagen, es lohnt sich in unserem Land zu leben. Es lohnt sich in unserem Land zu leben, da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann ja jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht damit einverstanden ist, dass die Freiheit eines jeden Deutschen. Das sagt er also gegenüber diesen Kagida-Menschen. Die haben das auch ordentlich verbreitet und anschließend wird er dann über einige Zeit immer mal wieder bedroht. Zuerst 350 Mails in den nächsten Tagen und anschließend immer mal wieder. Das hört aber irgendwann auf. Mit im Saal, ja.
Ich wollte nur kurz was dazu sagen. Ihr müsst euch jetzt nicht das Video zwingend angucken, aber wir haben das schon mal gesagt, es gibt ja diese Doku in ARD, der Mordfall Walter Lübcke. Da ist ein Ausschnitt auch davon drin. Und ich finde, also ich habe auch, es war nicht 2015, ich glaube, es war bei uns 2016, auch mal an so einer Veranstaltung teilgenommen, weil ja jede Kommune sich mal mit sowas beschäftigt hat eigentlich. Das, was da in Kassel war oder in Lohfelden, wenn man sich das anguckt, ist das schon beklemmend. Ich habe hohen Respekt immer noch vor Herrn Lübcke, dass er sich da so deutlich positioniert hat.
Ja, man kann das auch mal bewerten. Natürlich, er sagt ja, also es ist ein typisches konservatives Argument, ne? Wenn du früher gesagt hast, habe ich mir sagen lassen und gelesen, wenn du gesagt hast, ja, aber dies und das und ich finde aber Sozialismus besser, dann mach doch rüber. Ne? Also das ist schon ein typisches konservatives Argument. Wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch woanders hin. Und er, was aber tatsächlich, finde ich, gar nicht so schlecht ist, den Leuten vorzuhalten, pass mal auf, es gibt halt Werte und diese Werte sind in diesem Land halt, die gehören zu diesem Land und wenn dir das halt nicht passt, ja, lieber Deutschland, ja, lieber, dann verpiss dich doch. Ja, das ist ob das jetzt der konstruktivste Beitrag aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, dieses, ja, wenn es dir hier nicht passt, dann geh doch woanders hin, ist auch nur eine Abwandlung von, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, weil das kann man ja gegen alles sagen, ne? Also das kann man gegen links, gegen rechts, gegen vernünftige, unvernünftige Politik sagen, aber in diesem Moment, und das deswegen habe ich das nochmal so rausgezogen, das ist ein Moment, wo Walter Lübcke zu einem zu einem Hassobjekt der hessischen Rechten wird.
Ja.
Mit im Saal sitzt nämlich Stefan E., den wir gar nicht mit Nachnamen versuchen, mal, versuchen mal den Nachnamen rauszuhalten, ja, weil das ist ja eigentlich, den brauchen wir hier nicht, den Nachnamen. Also da sitzt der Typ, der Stefan, der sitzt da mit im Raum und scheint sich da zu ereifern und der entscheidet jetzt offensichtlich, so geht zumindest das Oberlandesgericht in Kassel davon aus, Stück für Stück nach diesem Geschehen, dass Walter Lübcke auf die Abschussliste gehört, also tatsächlich getötet werden soll. Damit beschäftigt er sich ein paar Mal. Da gibt es noch zwei drei Sachen zu erzählen. Es gibt eine sogenannte Zehntausender-Liste des NSUs, NSU, nationalsozialistischer Untergrund. Da steht Lübcke übrigens oft auch drauf, wohl irgendwo zwischen 8 und 9.000. Das heißt, der ist eine Person, die sich so verhalten hat, dass man meint, ihn jetzt töten zu müssen. Von Nazi-Seite, also organisierte Nazis, wollen sagen, ob jetzt wirklich organisierter Nazi ist, kommt gar nicht, finde ich, so raus. Das wird immer behauptet. Ich bin davon noch nicht 100% überzeugt, nachdem ich gelesen habe. Er ist aber auf jeden Fall in der Vergangenheit schon mal wegen einer Straftat verurteilt worden. Nämlich er hat schon mal ein Haus angezündet, in dem Türken gelebt haben. Dafür hat er schon in Haft gesessen. Und es gibt auf jeden Fall Hinweise, dass er multiple rechtes Gedankengut mit der Verfolgung. Und Laura.
Man muss ja aber auch mal sagen, dass gerade die rechte Szene nicht immer ja so klassisch organisiert ist, wie man das vielleicht aus anderen Reihen kennt. Also da wird ja auch viel, also wie sage ich das jetzt? Man muss sich nicht immer gleich zu einer Gruppe zusammenschließen, um dieses Gedankengut auch von anderen weitergetragen zu bekommen. Jetzt verhedder ich mich hier gerade so ein bisschen im Satz. Ich weiß nicht, ob Daniel weiß, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Und zwar, und ich glaube, das ist so, politische Szenen sind unter Umständen diffus.
Ja.
Das ist nicht wie die Sozialdemokratie vor 10 Jahren oder 20 Jahren, für die das jetzt nicht von innen kennen. Das ist wie folgt: Wenn du nicht in der AWO bist, wenn du nicht in der DGB-Gewerkschaft bist und wenn du nicht in der Partei bist, dann bist du kein richtiger Soze. Ich übertreibe es mal so ein bisschen, aber das sind schon, also die Sozialdemokratie war eine sehr vereins- und organisationsgetragene Struktur, würde ich mal sagen. Und das ist jetzt auch, das bricht eher langsam auf. Das gilt auch für die CDU, da bist du auf jeden Fall in der Kirche und so weiter oder warst es oder bestimmte andere Organisationen. Es gibt also so eine klassische politische Organisationsform, wo man dann irgendwo Mitglied ist, Mitgliedsbeitrag zahlt, Mitgliederversammlung. Und natürlich, insbesondere auch in Zeiten von YouTube und Facebook und Twitter, also von sozialen Netzwerken und insbesondere auch von Messengern, ist das alles viel diffuser. Das kommt aber tatsächlich, glaube ich, zum Schluss mal, was man von so einem Prozess erwarten kann. Aber sagen wir mal so, ernst scheint, das können wir schon mal vorwegnehmen, so hat das Gericht zumindest, jetzt nicht ein Unpolitischer oder ein Linker zu sein und auch kein Konservativer, sondern der folgt dieser rechtsextremen oder soll dieser rechtsextremen Ideologie sich anhören und den guten Herrn Lübcke, jetzt habe ich seinen Nachnamen doch gesagt vom E, also Lübcke soll, E will diesen Lübcke, also sieht ihn als Volksverräter und möchte ihn offensichtlich töten, denn, das hat das Gericht zumindest festgestellt, er scheint jetzt über einen gewissen Zeitraum, also scheint sich eine Waffe zu besorgen und über einen gewissen Zeitraum immer mal wieder das Haus sich anzuschauen, wo Lübcke wohnt mit seiner Familie. Lübcke hat wohl zwei erwachsene Söhne, einer von denen baut nebenan ein Haus und der hat eine Ehefrau, ist also wirklich kleinbürgerlich bis zum Schluss. Ein ganz klassischer CDU oder auch sonstige Parteienfunktionär. Ich überlege gerade, er wird dann erschossen am 2. Juni 2019, da war er also 66 muss er da gewesen sein, ne? Also ein klassischer Boomer Politiker mit einer Landtagskarriere und so weiter. Also davon gibt es, das muss man sagen, Hunderte in Deutschland und das sind die Leute, die irgendwie auf der nicht ganz so allerersten Front die politischen Strukturen hier am Laufen halten und so weiter erstmal. So, am 2. Juni 2019 wird Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen. Nebenan ist offensichtlich ein Kirmes. Kirmes würde man hier Schützenfest nennen bei uns, Laura.
Mhm.
Da ist also Krawall und Remi-Demi nebenan. Und deswegen hört man vielleicht auch diesen Schuss nicht. Einige Zeit, nachdem der Schuss abgegeben worden sein muss, kommt einer der Söhne, der findet ihn noch, dann weiß man nicht, was Sache ist. Man ruft die Notarzt und so weiter. Der Notarzt wischt irgendwie auch noch Blut weg. Dafür sitzt er dann später beinahe in U-Haft, bis er das erklären kann. Und man weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Das ist auch typisch. Also die Leute erwarten ja immer, wenn man jemanden in den Kopf schießt, erstens sind die Leute unter Umständen nicht wirklich sofort tot, ja, weil man verblutet halt Stück für Stück, das kann dauern. Und die zweite Sache ist, an so einem Kopfschuss, ich meine, da ist halt viel Blut und irgendwo ist ein Loch und puff und puff, man weiß ja nicht, was Sache ist. Mhm. Ne? Also Kopfschüsse können überraschend klein sein. Ich glaube, hier war es eine Pistole, ich weiß nicht, wie viele Millimeter das 6 oder 9 waren. Aber das ist halt eine Sache, die man sich merken kann. Also es gibt auch Leute, die es nicht mitbekommen werden, dass sie einen Kopfschuss kriegen. Das kommt, wenn irgendwie die Kugel irgendwie durch den Mund eintritt und so weiter und irgendwo hängen bleibt. Also da gibt es die wildesten Geschichten. Man erkennt das zuerst nicht, er wird dann in ein Krankenhaus verbracht. Dort wird das eben unter anderem das Hemd vom Körper geschnitten und weggeworfen, in einen Mülleimer geschmissen. Und dann verstirbt er, ich glaube, gegen 2:30 Uhr nachts wird dann sein Tod festgestellt. Das Ganze hat um Mitternacht stattgefunden, vom 2. auf den 3. Juni. Und so, dann findet man allerdings schon diese, also bei der Obduktion oder im Krankenhaus wird klar, er ist erschossen worden. Und dann macht man Folgendes, man fängt an zu ermitteln. Die Polizei weiß ja relativ zügig, okay, der ist bedroht worden von Rechten, das müssen wir mal abrufen. Und dann macht man was, man nimmt dieses Hemd wieder aus dem Müllsack oder aus dem Mülleimer und dann findet man die DNA. Das würde ich gerne erklären, wie macht man das? Man stempelt das ab. Was ist ein Stempel? Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Klebestempel. Das heißt, üblicherweise werden diese so Beweismittel werden so Tüten gepackt, in so DNA-Tüten, die kennt ihr alle aus dem Tatort, ja, oder woanders hin, dass da erstmal nichts weg und rankommt. So, und dann kippt man diese Tüte mit dem Inhalt aus auf einer Oberfläche und dann gibt es so kleine Klebestempel. Das heißt, jemand, der im Vollschutz da sitzt, macht von der kompletten Fläche, versucht man abzukleben. Das heißt, man hat eine Fläche, die klebt und man sucht jetzt alles raus. Und dann bleibt quasi alles, Härchen, Dreck, Hautschuppen und so weiter, auf diesem Klebstoff liegen. Dann sammelt man das da runter und schmeißt das in die PCR. Die PCR kennen wir von Corona. Yay. PCR ist also ein Verfahren, in dem man DNA-Teilchen, ich vereinfache das jetzt mal stark, erstens, weil ich sonst nicht verstehe und zweitens, weil es sonst auch zu krass ist, wenn man es, also man reißt diese DNA zum Teil auseinander, dann hat man die Gegenstücke in so einer Flüssigkeit, die tun sich da ran und dann macht man das warm und kalt, warm und kalt, warm und kalt und dabei vervielfältigt sich jetzt diese DNA und dann hat man ganz viel von einer, es reicht im Zweifel ein DNA-Strang, der oder ein DNA-Stück, was man davon hat, das macht man ganz viel. Und dann hat man irgendwann so viel davon, dass man das sichtbar machen kann. So, das hat viele Vorteile, dieses Verfahren. Und man geht davon aus, oder hier wird berichtet, ich kenne ja die Akte nicht, auf der Kleidung von Herrn Lübcke ist also, auf diesem Hemd ist eine einzelne Hautschuppe, die man mit diesem Verfahren jetzt, oder verschiedene, da sind sicherlich Dutzende oder Hunderte DNA-Stränge verfolgt worden, aber diese eine Hautschuppe führt jetzt zu einem Treffer. Und das muss man nochmal erklären. Wir wissen alle, DNA ist ja wahnsinnig komplex. Ja, also Lauras und meine DNA hat sehr, sehr viel, oder jede menschliche DNA hat wahnsinnig viele Stellen. Deswegen nimmt man sogenannte Marker. Man hat sich also auf der DNA 8, 16 oder 32, je nachdem, welches Verfahren es ist, Stellen ausgesucht, plus eine weitere Stelle, da sage ich noch was zu, auf der es besonders viele Unterschiede gibt. Ja, also ich sag mal, in Mitteleuropa wird die DNA-Stelle, die entscheidet, welche Hautfarbe oder mitentscheidet, welche Hautfarbe es ist oder so. Das ist alles Quatsch, glaube ich, was ich da erzähle. Also das mit Hautfarbe. es gibt einfach DNA-Stellen, die sind wahnsinnig stabil, ja, weil diese DNA-Stelle, wenn die anders ist, funktioniert ein Stoffwechsel nicht mehr oder nicht so gut. Es gibt aber DNA-Stellen, die haben nichts mit dem Aussehen zu tun, aber sind wahnsinnig variabel. Das kann man einfach rausfinden. Und diese DNA-Stellen, da setzt man den Marker und sagt: Pass auf, dafür gibt es, ich sag mal, 55 verschiedene Zustände von dieser einen DNA-Stelle. Vielleicht sind es auch mehr oder weniger. Darauf kommt es nicht an. Und wenn wir diese eine DNA-Stelle nehmen, dann können wir das kategorisieren. Also Laura hat in der DNA-Stelle 1 hat sie die Nummer 1. In der DNA-Stelle 2 hat sie die Nummer 5. Daniel hat in der DNA-Stelle 1 die Nummer 2, aber in der DNA-Stelle 2 die Nummer 4. Zack, haben wir unterschiedliche DNA-Merkmale. Und so macht man das. Und so führt man auch eine Datenbank. Und das ist ganz spannend, das ist die 81G, DNA-Identifizierungsfeststellung. Wenn man, da steht im Wesentlichen drin, wenn jemand eine erhebliche Straftat begangen hat oder verdächtig ist, dann dürfen ihm zu den Identitätsfeststellung zukünftigen Strafverfahren Körperzellen entnommen werden. Und zwar immer dann, wenn die Persönlichkeit des Beschuldigten und die Tat oder sonstige Erkenntnisse Grund zu der Annahme gegeben, dass gegen ihn künftig Straftaten wegen einer schweren Straftat, sag ich mal, einer erheblichen Straftat. So, und weil der Ernst schon mal was angestellt hat, jetzt habe ich schon wieder seinen Nachnamen gesagt, E, steht in dieser Datenbank und deswegen wird da schon 14 Tage nach diesem, ich habe 14 Tage nach der Tat, also nicht mal 2 Wochen später, wird er verhaftet. Da kann man sich auch vorstellen, wie bei der Staatsanwaltschaft da alle Alarmglocken angingen, rechtsextrem bedroht, rechtsextrem vorbestraft, DNA am Tatort, da kann man natürlich viel machen. Da kann man ja mal diskutieren, wie kann man das verteidigen? Laura, hast du eine Idee, wie du das verteidigen würdest, wenn gegen deinen Mandant nur vorliegt, da ist DNA von, ne, also.
DNA kann da ja auch anders hinkommen.
Genau, das ist das klassische Verschleppen, ne. Ja. Ich nehme ein Haar von Laura mit, bitte mit Haarwurzel, sonst funktioniert es nicht so gut. Oder ein bisschen Haut, keine Ahnung, wie ich von Laura so ein bisschen Haut kriege. So, Laura, kannst du mal ganz kurz dieses Reagenzglas schuppen? Ne? Könnte ja auch sein, dass der eh in dem Krankenhaus gearbeitet hat, ne? Der wechselt da immer die Müllsäcke, wäre möglich. Kann auch sein, dass er selber in dem Krankenhaus war. Ne? Also das wäre verschleppend. Die zweite Frage ist natürlich, was bedeutet das? Beweiskraft bedeutet im Zweifel, er war nur in der Nähe von Herrn Lübcke. Wenn man da jetzt was sagen könnte wie, puh, ich war eine halbe Stunde vorher da, hab mich mit dem unterhalten auf der Couch, hab ihm gesagt, wie scheiße er ist und dann bin ich wieder gegangen. Könnte auch sein. Die Frage, ist das realistisch? Ne? Zwillinge, ne? Eineiige Zwillinge. Bis zu einem bestimmten Punkt ist diese DNA von Zwillingen, es gibt so Mutationen nach dem Auseinanderbrechen der Zellhaufen oder der Zellen. Da verändert die sich noch ein bisschen, da könnte man unter Umständen, wenn man jetzt den ganzen Strang hat, aber das wird man bei einer Schuppe nicht gehabt haben. Und dann halt natürlich technische Fehler, ne? Die machen was falsch. Im Labor, das letzte kann man so gut wie nicht nachweisen. Aber das ist natürlich Verteidigungsmöglichkeit.
Ja.
Aber man guckt dann ins Handy und so und findet gleich ganz viele Hinweise. Das vielleicht noch, wir haben da schon mal drüber geredet, der E sagt dann zuerst in einem Video, er habe Lübcke alleine getötet. Später widerruft er das und sagt, naja, der Markus H., der sei mit ihm bei Lübcke gewesen und der habe aus Versehen geschossen. Man wollte den gar nicht, man wollte den nur bedrohen. Jetzt wollen wir mit dem mal reden, wir haben eine Pistole mitgebracht. Das kann ja auch sein. Und in der dritten Version sagt dann der E, er habe selbst geschossen auf Herrn Lübcke, aber der H sei dabei gewesen und der habe ihn angestiftet und anstiften ist das bestimmt zur Tat. Also der H sagt hier, wir gehen jetzt hin und erschießen den.
Und wie ist das Strafmaß beim Anstifter?
Das Strafmaß beim Anstifter ist wie beim Täter, oder?
Ja.
Jetzt hast du mich aber kein Wisch, doch, aber
richtig. Also wenn wir von, es gibt ja, wir haben das glaube ich noch nie im Detail besprochen, es gibt ja verschiedene Formen, jemanden zu einer Tat zu bringen, sage ich mal, so ein bisschen untechnisch, also entweder durch eine Anstiftung, also Hervorrufen des Tatentschlusses.
Tatentschlusses.
Oder auch durch eine Beihilfe fördern der Tat im physischen oder psychischen Sinne. Und wenn wir bei der Anstiftung sind, dann kommt man da, wenn das Gericht das feststellt, tatsächlich nicht mehr raus, dann kann man genauso bestraft werden, wie die Haupttat bestraft wird. Bei einer Beihilfe ist das anders.
Bei der Beihilfe, das, wenn wir gerade das erklären, bei der Beihilfe ist die Strafe zu mildern. Das Beispiel ist, Beihilfe ist, Mama, fährst du mich mal kurz zum Haus von Lübcke? Ja? Was willst du da machen? Ich will den erschießen. Das wäre die Beihilfe. Mhm. Ja? Und der Unterschied ist, Mama kommt rein und sagt, hier ist die Pistole, Junge, geh da hin und erschieß den Lübcke. Ja? Also das wären so die, um das zu ziehen, gibt's sehr viel Spaß mit. Ist tatsächlich in BTM-Sachen, also in Drogensachen, ist Beihilfe häufig so eine Sache. Ne? Da sagt das Gericht, ja, du hast zu Hause Drogen gehabt, 5 Kilo. Heißt ja aber noch nicht, dass das meine Drogen waren. Ne? Und man muss sich dann unter Umständen auch gar nicht so einlassen, dass man sagt, also der Herr Meier, das ist mein Nachbar, der hat mir die Drogen gegeben. Es kann auch schon reichen, wenn man sagt, also wie folgt, Freunde, ich kann nicht sagen, wer das war, weil ich muss im Gefängnis oder zu Hause noch überleben. Aber jemand hat mir diese Drogen gegeben. Unter Umständen kann man das nicht widerlegen. Ne? Dann gibt es nur Beihilfe, ratzfatz. Da gibt es schon ein paar Sachen muss man dann mal aufpassen. Es gibt dann immer noch den Besitz von Drogen, denn da ist man ja da ist man dann Täter, weil man besitzt sie ja selber. Unter Umständen muss man aufpassen. Okay, gab jetzt 46 Tage lang Prozess. Ich sorge gleich dafür, dass ihr nochmal noch einen Link dazu kriegt. Das ist eine sehr, sehr gute Dokumentation. Ich glaube vom Südwestrundfunk oder so. Das war ganz gut. Die schmeiße mal rein. Da habe ich auch ein bisschen was rauskopiert. Und jetzt gab es das Urteil. Und im Rahmen des Urteils waren so ein paar Sachen. Also verurteilt worden. Eine Sache gab es noch. Dem guten Herrn E. werden noch verschiedene andere Taten zugerechnet. Unter anderem
vorgeworfen.
Ich sag mal zugerechnet. Ich habe vorgeworfen, wurde ihm noch eine andere Tat, aber ihm werden noch zugerechnet andere Taten. Dass wenn man so ein bisschen googelt, da gibt es so einen Schuss auf so einen Antifa-Lehrer, hätte ich was gesagt, so einen Geschichtslehrer, der irgendwie Ende 20 sind und da im Kasseler Raum für die Antifa aktiv ist. Und so ein paar andere Taten werden ihm, sag ich mal, zugerechnet in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist ja nämlich die Sache, ne? Also zugerechnet öffentlich, wird ja so einigen was zugerechnet, ja. Aber so, und die angeklagt war ja aber noch wegen eines versuchten Mords an einem geflüchteten Ahmed A. Da soll er sich irgendwie direkt nach Silvester, wir erinnert euch an diese Geschichte da in Köln, kannst du in der Silvesternacht, kriegst du das auf Anhieb zusammen, Laura, da soll ich auch das auch erzählen?
Du meinst auf der Domplatte, wo sich verschiedene junge Männer nicht sehr schön verhalten haben.
Ja, da gab es später, gab es sehr, sehr viele Frauen, die da gesagt haben, ich bin da irgendwie betatscht und beraubt worden und sonstiges. Und dann gab es sehr viele Strafverfahren und dann sind, glaube ich, auch 3 Leute verurteilt worden und anschließend...
Ist Gesetz geändert worden,
dass es endlich strafbar ist, wenn man aus der Gruppe heraus Leute betatscht, als wenn das nicht vorher auch schon strafbar gewesen wäre. Nun, man hat dann irgendwie festgestellt, man kann ja vielleicht, so ein paar Sachen, ne? Also, ich glaube, das wurde sehr viel heißer gegessen, als es tatsächlich war. Das hilft dir natürlich nicht, wenn du da irgendwie beklaut oder betatscht wirst. Aber es gab dann Tage und Wochen lang so eine Stimmung in Deutschland, als wenn jetzt Geflüchtete hierher gekommen seien, um Silvester Frauen zu betatschen. Mhm. Und das war dann, das war so eine der Glanzzeiten der AfD, muss man sagen, da hat die so richtig, richtig gearbeitet und aus Seehofer Alsam. So. Und da soll er sich wahnsinnig drüber aufgeregt haben und soll er mit seinem Fahrrad losgefahren sein und von hinten jemand mit dem Messer versucht haben zu töten. Er ist aber nur schwer verletzt worden. Und später ist dann das Messer, das nehmen wir jetzt schon mal, ist das Messer oder ein Messer gefunden worden und an diesem Messer ist DNA gefunden worden von Ahmed. So. Und nicht?
Nee, eben nicht. Es ist DNA gefunden worden, die vermutlich aus dem Irak stammt.
Ah, okay. Also ich hatte das, also okay, DNA, die vermutlich aus dem Irak stammt. Ja, alles klar. Ich hatte das so verstanden, dass man das Messer schon der Tat zuordnen konnte, aber nicht zwingend rausschließen konnte, dass er das war. Alles klar. Weil das ist nämlich auch so eine DNA-Nummer. Man kann nämlich mit DNA eine ganze Menge machen, aber das hilft ja nicht. Ich weiß erst nicht, wo Ahmed herkommt und zweitens DNA kann ja auch sein, sonst woher kommt. Alles klar. Aber fassen wir mal zusammen.
Also ich meine, er ist auch irakischer Flüchtling, aber es ist halt nicht klar, ihm persönlich zuordnenbar, weil wohl zu wenig drauf ist, glaube ich. Man kann nur sagen, wo sie ungefähr quasi verortet, also wo das ungefähr herkommt.
Genau, also DNA, das ist halt das ist nur teils präzise Wissenschaft, ne? Das muss ich halt immer wieder reinziehen. Also die eine Sache, die man immer ganz gut identifizieren kann, ist das Geschlecht. Das ist relativ einfach. Und zumindest bei Männern kann man immer die sogenannte Y-Chromosom-Stammlinie feststellen, weil so denn meinen leiblichen Vater und Großvater kenne, väterlicherseits, habe ich ja das gleiche Y-Chromosom wie mein Vater. Mein Vater das gleiche Y-Chromosom wie sein Vater und immer so weiter. Das verändert sich natürlich auch mit der Zeit. Aber das kann man so ganz gut verfolgen. Das Problem ist, ich habe das ja vorhin erklärt mit diesem Zusammenmischen und so weiter. Das ist ja nicht so, dass wenn man bei einer Mischspur von 2 DNA-Trägern vermischt sich natürlich diese Marker, diese 8, 16 oder 32 Marker, die vermischen sich. Da kann ich unter Umständen, wenn Laura und ich jetzt Laura und ich produzieren eine Mischspur, wir beide bluten auf dem Blatt Papier. bringen das dahin. Jetzt wird das vermehrt. Da wird es immer so sein, dass sowohl Lauras als auch mein Marker da drin ist für jedes. Und das sorgt natürlich dafür, dass es nicht so trennscharf ist. Interessant aber, dass sie das regional verordnen konnten. Verstehe ich eigentlich nicht, weil der Ahmed A war ja da, da hätte man ja auch seine DNA nehmen können.
Ja, aber, ne? Es ging wohl technisch nicht. Also man konnte das nicht, ich kann dir das jetzt nicht im Detail erklären, aber man konnte nicht das auf ihn persönlich zurückführen.
Ja, dann spricht sowieso ganz wenig dafür, dass er da Täter, also dass das Messer benutzt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, dafür wurde er freigesprochen. Es zeigt halt, also das Problem ist halt DNA, das ist so erhöht, dass man manchmal auch in Schwurgerichtskammern das Gefühl hat, dass die Leute das nicht verstanden haben. Und sieht ja auch, es ist nicht so einfach. Vielleicht noch kurzer Hinweis. Das wurde nicht an einem Schwurgericht verhandelt, sondern an einem Staatsschutzsenat. Staatsschutzsenat sitzt immer am Oberlandesgericht, nicht am Landesgericht, weil es Terrorismus ist. Terrorismus ist, wenn Politik zu der Tat dazukommt. Und die sind besonders besetzt. Da sitzen nämlich 5 Berufsrichterinnen drin. Und angeklagt hat auch nicht die Staatsanwaltschaft, sondern der Generalbundesanwalt. Das ist die Staatsanwaltschaft des Bundes. Viel mehr geht dann in Deutschland auch nicht mehr. zuständig ist natürlich auch der Haftrichter beim BGH und solche Späße. Laura.
Wo du gerade Terrorismus sagst, ich möchte hier kurz das Wort stochastischer Terrorismus einwerfen. Das passt nämlich ganz gut. Es gibt leider keinen Wikipedia-Artikel, sondern nur von so einer, weiß ich nicht, Low-Budget-Wikipedia. Und das ist so ein
Low-Budget-Wikipedia.
Nein, und das ist so ein bisschen, ich weiß, dass Christopher Lauer immer versucht, das endlich in die Wikipedia zu bringen. Nein, das ist nämlich so ein bisschen diese Art von, also beschreibt eine Form des Terrorismus, in der massenmedial verbreitete Botschaften, die sich nicht an einen konkreten Täterkreis richten, tatsächliche terroristische Anschläge und Gewalt provozieren.
Ich glaube, viel aktueller geht's ja nicht.
Ja.
Die Frage ist, ist das, was Trump gemacht hat mit der Erstürmung des Kapitols, ist das noch stochastischer Terrorismus oder ist das schon Anstiftung?
Ja.
Weil im Prinzip hast du ja recht, bei Anstiftung sage ich, hey du Laura, hier ist der gestohlene Wagen, fahr mir den doch mal nach Hamburg, da sitzt mein Typ, der das Ganze irgendwie auseinanderbaut, ne? Ja. So, und dann habe ich dich da angeschaut, muss mir überlegen, welche Straftat das wäre, ob das nur eine Beihilfe wäre, oder hier, du Laura, hier ist die Pistole, überfall mal die Bank, ne? So, Raub, schwerer Raub. Aber die Frage, also da habe ich dich angestiftet, wenn du sagst, ach ja, wenn Daniel das sagt und mir die Pistole gibt, dann fahre ich jetzt mal los, ne?
Mhm.
So, übrigens, das habe ich noch nicht verstanden, es ist die bestmöglichste Zeit eigentlich für so verschiedene Straftaten, die immer schwierig sind. Zum Beispiel jetzt voll verschleiert oder voll vermummt, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abheben, geht endlich. Sonst immer das Problem, wenn du dich so komplett so mit einer Maske
jetzt,
und so
komplett komm, bring die Leute nicht auf Ideen.
Okay.
Jetzt. Das ist keine gute.
Ja.
Ist
ja schon bei.
Also,
was Laura gesagt hat, ist ja, du hast
ja, ja, genau. Ich wollte das nur mal kurz anfließen lassen, dass man das inzwischen so bezeichnet.
Ich glaube auch, dass man muss sich tatsächlich überlegen, was passiert, wenn man eine Stimmung schafft, was das bedeutet. Also ich bin da noch nicht durch, ob das strafbar sein muss. Aber was ist, wenn eigentlich viele Menschen eine Stimmung schaffen, die am Ende zu schweren Straftaten führen? Und das könnte hier tatsächlich Fall sein. Und zwar sowohl bei der Frage, Stichwort Domplatte, als auch bei der Frage, wenn ich so einen Hass auf einen Politiker verursache. Allerdings, aber das Strafrecht sagt nein.
Das ist ja sogar nochmal, also das Ding ist 2015 gewesen und 2019 ist er erschossen worden. Und ich meine, sogar im Frühjahr 2019 ist es ja sogar nochmal durch Erika Steinbach repostet worden. Also es ist auch nochmal neu dann aufgeflammt. Das so. Dieses
Video. Ja, ich glaube, was man, wenn man ein bisschen liest, wie Menschen in der Realität
verschwinden,
bis es zu solchen Taten kommt, wie die da sind, man muss nicht erwarten, dass das so wie hier gewesen sein soll. Das Gericht sagt jetzt, wir wissen wir nicht, deswegen können wir nicht, also ich glaube, das Gericht sagt, da komme ich nochmal zu, wir wissen nicht, wie das war mit Ahmed A, deswegen müssen wir freisprechen. Ahmed I, genau. Ich habe immer diesen Ahmed der Erste, was? Weil I Punkt. Aber die wissen nicht, wie es ist, aber man muss sich, und das muss man halt sehen, und das sieht man auch an, glaube ich, an anderen Sachen, es gibt einfach bestimmte Situationen, in denen Menschen eine Stimmung schaffen, die unmittelbar dazu führt, dass Menschen sowas tun. Das ist wohl so. Die Frage ist, was das für die Verteidigung bedeutet oder für die Verurteilung, da können wir auch drüber reden. Also, es gibt den Freispruch für den versuchten Mord an dem gefürchteten Ahmed, weil das Gericht sagt, wissen wir nicht, ob es so gewesen ist oder nicht. Dann gibt es lebenslange Freistrafe für die Ermordung von Walter Lübcke, und zwar wegen zweier Mordmerkmale. Das eine Mordmerkmale ist das der Heimtücke. Heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Was bedeutet das? Arglos ist jemand, der nicht weiß, dass er gleich angegriffen wird, tödlich. Und wehrlos ist die Person, die deswegen weniger oder keine Verteidigungsmittel mehr hat, als wenn sie nicht arglos wäre. Die Wehrlosigkeit muss also auf die Arglosigkeit muss darauf beruhen und das Bewusste zur Tötung ausnutzen. Also wenn ich aus Versehen jemanden erschieße, der arg und wehrlos ist oder das halt nicht bewusst, mir nicht bewusst war, dann reicht es nicht aus. Ist in der Realität noch ein bisschen komplizierter, das reicht jetzt mal. Spannend ist der Move von Kaplan. Kaplan ist der Verteidiger, einer der Rechtsanwälte. Der soll plädiert haben, naja, es gab ja vorher ein Gespräch zwischen Lübcke und E. Und da hat E den Lübcke schon bedroht. Deswegen hat das nicht gereicht. Deswegen sei der nicht mehr arglos gewesen. Also wenn du lange genug bedroht wurdest, muss man mal schauen, ob das so richtig ist. Schauen wir mal auf die Urteilsbegründung. Da bin ich, die finde ich wirklich spannend. Und dann soll, das soll E auch gemacht haben, er soll aus niedrigen Beweggründen getötet haben. Übrigens hier noch zu unterscheiden, das erste ist ein tatbezogenes, das zweite ist ein täterbezogenes Merkmal und allgemein versteht man unter niedrigen Beweggründen Tatantriebe, die nach rechtlich-moralischer Wertung auf dieser Stufe stehen, durch hemmungslose Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verachtenswert sind. Und einer der Klassiker ist Rassismus oder politische Motive. Also wenn man sagt, weil ich der coolste Sozialist auf dem Planeten bin und irgendjemand anders diesen Sozialismus im Weg steht, zum Beispiel der Generalbundesanwalt oder so, und deswegen erschieße ich den, springe ich den in die Luft, töte den. Oder aber, weil ich sage, naja, Menschen, die woanders herkommen oder anders aussehen als irgendwie meine Oma, deswegen bringe ich die jetzt um. Also Rassismus, das wäre jetzt auch, ist auch immer Sache. Und natürlich auch zu sagen, und das scheint hier zu sein, dass der gesagt hat, naja, das ist ein Volksschädling, ein Volksverräter, also jemand, der das deutsche Volk verrät und deswegen muss er getötet werden. Und da kommen wir wieder zu dem Einstieg. Grund für diese Annahme, sagte ist die Analyse, ist dieser Satz oder diese Sätze, die er gesagt hat, wenn das euch hier nicht passt, Klammer auf, ihr Nazis, Klammer zu, dass wir hier irgendwie Werte vertreten, wie dass man Menschen, die flüchten, hilft, dann geht doch woanders hin, dafür müsse man jetzt erschießen. Mhm. So, zwei Mordmerkmale führen dazu, dass eine vorsätzliche Tötung zum Mord wird, auch ein Mordmerkmal, und da gibt es immer nur eine Strafe, lebenslang, es sei denn, es gibt so ganz besonders abgefahrene Geschichten, dass man irgendwie nicht wollte, dass man keine feindliche Willensrichtung hatte. Ist alles nicht der Fall, das ist hier ein klassischer Regelfall vom Mord und deswegen gibt es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Da kommen wir jetzt mal zu, es ist auch festgestellt worden, die besondere Schwere der Schuld. Ich musste übrigens vorher erstmal bei Wikipedia, weil ich da nochmal gelesen habe, wer Lübcke eigentlich war, nochmal den Artikel reparieren, weil da nämlich zum Urteil alles falsch drin gestanden hat. Kann man in der Verlauf sehen, großartig, dass Brunki da nochmal aufgeräumt hat, weil das falsch eingetragen war. So, es ist dann die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Wozu braucht man das? Sagen wir mal, alle lebenslanges 15 Jahre stimmt nicht. Nach 15 Jahren passiert nämlich Folgendes, nach 15 Jahren gibt es 57 StGB und da steht drin, naja, der Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe, man weiß ja nicht, wie viel das ist, wird für 5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt, soll heißen, du kommst raus und wenn du 5 Jahre nichts anstellst, dann erlassen wir den Rest der Strafe. Wenn, und da steht erstmal drin, 15 Jahre der Strafe verbüßt worden sind, also da kommt das mit den 15 Jahren hin, man muss 15 Jahre drin sitzen. Zweitens, nicht die besondere Schwere der Schuld die weitere Vollstreckung gebietet, ja, also es darf nichts der Schuld geben. Dann drittens, das ist jetzt so ein bisschen aufgeschrieben, ich mache es jetzt nochmal als drittens und viertens, dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann. Also man analysiert, wenn der jetzt rauskommt, legt der gleich den nächsten um, ja, oder nicht. Und, das vergessen viele, die verurteilte Person einwilligt. Ja. Also wenn man sagt, ich habe eine lebenslange Freiheitsstrafe, lasst mich im Gefängnis, sowas gibt es, weil Menschen nicht mehr wissen, warum sie raus sollen oder sich nicht trauen, ja. Dann, wenn diese 4 Sachen erfüllt sind, dann kann man rauskommen nach 15 Jahren, frühestens. Realität liegt so bei 19 Jahren. Ja, so im Schnitt. Also, wenn diese 4 Sachen da sind, 15 Jahre, keine besondere Schwere der Schuld, unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit und einwilligen. Bedeutet jetzt aber, dass nach 15 Jahren das nicht klappt, wenn man die besondere Schwere der Schuld eingestellt hat. So, was ist die besondere Schwere der Schuld? Das ist gesetzlich nicht richtig von normiert. Und es gab eine lange Auseinandersetzung bis, ich glaube, in die 2000er, 90er Jahre am BGH. Und das Ergebnis ist Gesamtwürdigung im Einzelfall. Das hilft uns auch nicht weiter. Man muss sich also angucken, Umstände von Gewicht einer Tat, zum Beispiel besondere Verwerflichkeit der Tatausführung, die Tötung mehrerer Menschen durch eine oder durch mehrere Taten und Zusammenhang mit dem Mord begangene weitere schwere Straftaten. Es gibt sowas, das machen Nebenklagenvertreter gerne, die sagen dann, hier sind zwei Mordmerkmale erfüllt, deswegen besondere Schwere der Schuld. So einfach ist es nicht. Mhm. Darüber muss noch mehr liegen. Das werden die hier begründen. Das wird natürlich, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass sie sagen, naja, diese Tat sticht so dermaßen hinaus, dass man einen Politiker tötet. Und das wäre auch mehr als die niederen Beweggründe oder die Heimtücke, denn die sind schon verbraucht, Stichwort Doppelwertungsverbot. Wenn man also an der einen Stelle sagt, hier, wir haben dich schon ordentlich verurteilt, das ist jetzt ein heimtückischer Mord und es ist ein besonderes niederer Beweggrund und deswegen gibt es die besondere Schwere der Schuld, das reicht nicht, das ist das Doppelwertungsverbot des 46 Absatz 3 StGB, sondern es reicht, da hinzukommen. Habe ich das so erklärt, dass du es verstanden hast und alles verstehen? Ein Traum. Dann gibt es nämlich noch den letzten Teil, bevor ich nämlich dann irgendwie aufhöre, hier so viel zu brabbeln und dann ist Laura dran mit ihrer Show. die Sicherheitsverwahrung ist nicht angeordnet worden. Was bedeutet nun mal Sicherheitsverwahrung? Sicherheitsverwahrung bedeutet, dass man, nachdem man das abgesessen hat, ja, da kann man jetzt mal überlegen, wie das ist, weil ich vorher gesagt habe, Verbüßung, also man muss schon, wenn man rauskommen will, muss das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit muss schon so sein, dass dass man nicht mehr so gefährlich ist. Ja, also da muss man differenzieren. Ich sage mal, die Sicherheitsverwahrung ist strenger, um das zu erklären. Also man kann eine Bewährung kriegen, aber immer noch so gefährlich sein, dass die Sicherheitsverwahrung sagt, die greife ich. Also dann bleibt man erstmal sehr, sehr lange in Strafhaft und dann kommt man in die Sicherheitsverwahrung. Was gibt es denn da? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, der ist ja schon mal verurteilt worden. Das ist nämlich auch notwendig. Für die Sicherheitsverwahrung ist Folgendes notwendig. Verurteilung auf mindestens 2 Jahre. Da gibt es einen Katalog für was. Und da ist natürlich Mord dabei. Da ist aber auch Vergewaltigung und so weiter dabei. Kindesmissbrauch. Zweitens, man muss für solch eine Tat, die oben schon mal mindestens zweimal verurteilt worden sein. Und zwar jeweils mindestens 1 Jahr. Und das muss vor der Tat gewesen sein. Ja, also um eine man kriegt beim ersten Mal nicht Sicherheitsverwahrung. Und die dritte Sache ist, man muss schon mal 2 Jahre Haft vor der Tat verbüßt haben. Und dann muss wieder eine Gesamtwürdigung geben, dass man sagt, naja, es wird in Zukunft wegen seines Hanges zu erheblichen Straftaten weitere Straftaten gehen, die Opfer seelisch oder körperlich schwer schädigen. Ja, und zwar zum Zeitpunkt der Verurteilung. Und das ist jetzt spannend, weil der Ernst, der E, ich sage aber doch seinen Namen, tut mir leid, der E hat nämlich was gemacht, was gar nicht so doof war. Und offensichtlich hat er das auch die ganze Zeit versucht. Der E hat versucht, sich von Nazitum, sag ich mal, abzugrenzen. Insbesondere hat wohl der H, das ist der, zu dem wir gleich nochmal kommen, der Helfer, 2 Verteidiger gehabt, die Szeneanwälte.
Oh, die haben ganz, ganz schlimme Sachen gesagt.
Genau, und das war wohl zum Teil unerträglich und dann haben die sich über zurückgehalten und beim Plädoyer hat sich wohl insbesondere Frau Schneider, das ist wohl die Kollegin, die den Herrn H. verteidigt hat, nochmal, sag ich mal, aus dem Fenster gehängt und die haben halt gesagt, also mag ja sein, dass hier mein Mandant unschuldig ist, aber, und dann wurde nochmal über die Bundesrepublik und so weiter von
Volkstod und so.
Genau, solche Sachen. Ich würde übrigens niemals politisch verteidigen, aber das ist ein anderes Thema, also auch nicht auf der richtigen Seite. Gut. Und da hat der Stefan E. in seinem letzten Wort gesagt, was Frau Schneiders in ihrem teilweise politischen Plädoyer gesagt hat, wäre das, wovon ich mich abwenden möchte. Er sagt also offensichtlich, er hat das jetzt verstanden, diese Haft habe ich, Leute, er will jetzt quasi kein Nazi mehr sein. Ich vereinfache es mal stark, ja. Und das hat offensichtlich den Senat dazu bewegt, zu sagen, naja, mein Freund, du hast noch eine Chance. Mhm. Wenn du nämlich jetzt in der Haft glaubhaft deine politische Einstellung änderst und ein Aussteigerprogramm ist dort erwähnt worden, aus rechtsextremen Strukturen wahrnimmst, dann könnte es sein, dass nach der lebenslangen Freiheitsstrafe plus nach der Verbüßung der besonderen Schwere, das mag schnell 20, 25 Jahre werden insgesamt, du dann nicht mehr gefährlich bist. Das können wir jetzt nicht feststellen und das können wir später erst feststellen. Und da hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, wenn du das an dem Zeitpunkt nicht feststellst, sondern das vorbehältst, dann kannst du bis zum Ende, nämlich bis die Bewährung abgelaufen ist, immer noch sagen, ah, jetzt ist er doch gefährlich, ab in die Sicherheitsverwahrung. Und damit hat er, was man gut finden kann oder nicht, am Ende des Tunnels 20, 25 Jahre, gemessen ab dem 25. Juni, wo er verhaftet wurde, weil die Untersuchungshaft angerichtet wird, immer noch eine kleine Lücke, wenn er sich also jetzt zum Mustergefangenen mausert, könnte es sein, dass er keine Sicherheitsverwahrung bekommt. Abgefahrene Konstruktion.
Bedeutet, er kann nochmal rauskommen.
Ja.
Irgendwann.
Aber auch mit der Sicherheitsverwahrung kannst du übrigens rauskommen. Bei der Sicherheitsverwahrung ist es so, die ersten 10 Jahre wird jedes Jahr überprüft, ob du noch verwahrt werden musst. Und dann wird alle 9 Monate überprüft, ob du noch verwahrt werden musst. Das ist übrigens auch, wenn du in die Psychiatrie gehst, also 63, Maßregelvollzug oder 64, da wird regelmäßig, beim 64 nicht regelmäßig, aber beim 63 wird, also beim 64 gibt es noch einen anderen Plan, da läuft das ein bisschen anders ab. Aber beim 63, das ist ja auch etwas, was unbefristet ist, da wirst du auch jährlich überprüft, ob du rauskommen kannst und nicht mehr gefährlich bist. Man muss halt sehen, die besondere Schwere, das der Schuld, das ist noch Strafe und die Sicherheitsverwahrung ist halt keine Strafe mehr. Es gibt also irgendwo einen Punkt im Leben von Herrn E., wo er seine Schuld abgesessen hat, mag es nach 20 oder 25 Jahren sein. Und ab dem Punkt kann er halt nur noch gefangen oder nur noch eingesperrt werden, wenn er auch gefährlich ist.
Genau, ja.
Und ob das nötig ist, sagen die Richter, das stellen wir mal schön in 10 Jahren fest oder 20 oder 3 oder 25. Ja. Was schon so sein könnte. Mhm. Ja, das passt so hin.
Ja, spannend.
Findest du das? Oder wollen wir erst den Rest machen?
Nee, find ich spannend. Ich hatte das auch noch nicht so im Detail gelesen. Ich hatte nur, glaube ich, hatte zu dem Urteil tatsächlich auch noch gar nichts gelesen. Ich hatte nur dieses, es gibt einen guten süddeutschen Artikel über die Plädoyer, also nicht nur über die, aber wo auch die Plädoyers von Schneider und Clemens. Ja.
Ja, das ist wirklich. Das sind, glaube ich, Schneiders heißt sie, glaube ich, tatsächlich.
Gut, ist ekelhaft. Die Aussagen, die sie da drin treffen, die zitiert worden sind, fand ich ganz schlimm.
Ja, es gibt ja für jede Verteidigung einen Grund, ja. Manchmal liegt das an der Unfähigkeit des Kollegen oder der Kollegin, das glaube ich hier nicht. Ich glaube, dass die wissen schon, was sie machen. Und scheinbar ist ihr Ziel gewesen, also insbesondere für die Leute, also für die Nazi-Szene zu plädieren oder die extreme Szene zu plädieren. Das wird zumindest interpretiert, wir waren jetzt auch nicht dabei. Abmahnung bitte an die Kanzleiadresse. das scheint mir schon unangenehm. Ich werde ja irgendwann in meinem Leben mal neben so solchen Kollegen sitzen, die irgendwelche Mitbeteiligten, da bin ich ja gespannt drauf. Also hatte ich jetzt noch nicht. Ich kenne so ein paar Anwälte in Hannover, die politisch auch verteidigen, aber alle von der richtigen Seite.
Wird's aber auch nicht machen.
Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch zu schlecht dafür, aber die Leute werden halt juristisch verurteilt, ne? Das ist so ein Beispiel, wenn du sagst, natürlich kannst du mit dem Richter übereinstehen und sagen, also es ist politisch totaler Quatsch, dass BTM so bestraft wird, wie es bestraft wird. Das ändert halt nichts. und man kann natürlich auch sagen, Mensch, Polizisten jetzt irgendwie, ne, oder diesen, das also von links, das ist natürlich irgendwie alles netter als so Nazi. Ich glaube aber, man muss Leute juristisch verteidigen. Der ist ja auch nicht aus politischen Gründen freigesprochen worden. Zum größten Teil kommen wir gleich zu der Markus H., sondern aus juristischen. Ne? Also finde ich, dass politisch muss man sich jetzt überlegen, aber man muss auch immer überlegen, für wen man plädiert. Ne? Also ich mache das auch mal. Wenn ich am Amtsgericht, erste Instanz, Kleinigkeit und man merkt, der Richter kann nicht oder will nicht, dann plädiert man halt nicht für das Gericht, dann plädiert man halt für den Mandanten, sagt alles, was er nochmal sagen wollte. Ja. Und dann hat er wenigstens ein gutes Gefühl, wenn er sich seine 2 Jahre ohne Bewährung fängt und dann muss man beim Landgericht immer noch gucken, was da ist. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. So. Gut,
okay.
Kommen wir zu Markus H. Ja. Markus H. ist verhaftet, ist zeitweise in
U-Haft, auch mal verhaftet
zeitweise in U-Haft gesessen, auch mal verhaftet worden, saß zeitweise in U-Haft. Das Gericht sagt, es ist nicht klar, ob er Beihilfe oder zu irgendwas gemacht hat. Es ist einfach nicht klar. Deswegen in dubio pro reo, zum Beispiel für den Angeklagten. Aber er hatte irgendwelche Waffen, deswegen hat er 1 Jahr 6 Monate bekommen für irgendwelche Waffen. Und, naja, er saß in U-Haft, piff, paff, puff, und Bewährungsstrafe, weil das Gericht offensichtlich davon ausgeht, dass er keine weiteren Straftaten begeht, beziehungsweise das mit Mitteln der Bewährungshilfe dort gegenüber. So. Schauen wir mal an, was wird jetzt passieren, bevor wir es gleich nochmal bewerten. Also der E wird in die Revision gehen, er hat ja nichts zu verlieren. Ne? Also,
ja.
Er hat das Schlimmste bekommen, dass diese Sache noch nicht feststellt. Der wird in Revision gehen und man kann ja Glück haben, in Anführungsstrichen, dass irgendwo ein Fehler ist. Und dann kann man immer noch mal gucken, ob man nicht noch was wegkriegt. Muss man ehrlich sagen, ob die Mordmerkmale da, ob er die zu Fall kriegt. Weiß nicht, aber die besondere Schwere der Schuld, die würde ich tatsächlich bei so einer Sache auch, halt ich, weiß nicht, muss man gucken. H, naja, warum sollte der in Revision gehen? Kann er natürlich mal machen, aber eigentlich ist er da ganz gut rausgekommen. Der ist
ziemlich gut rausgekommen.
Für das, was auf dem Spiel lag. Aber die GBA, also die Generalbundesanwaltschaft, hat schon angekündigt, Rechtsmittel einzulegen. Die werden sagen, naja, der H hätte verurteilt werden müssen wegen Beihilfe, Anstiftung,
weiß nicht, irgendwas zum
Mord
wegen,
und
wegen,
der E noch
genau.
wegen gesuchten Mordes.
Ja, wollte gerade sagen.
Genau, so die beiden werden es machen. So. Wie zufrieden sind wir damit? Laura?
Ja. Ich muss dazu sagen, ich stecke jetzt in Teilen nicht da auch nicht so tief drin, auch gerade was den Fall A mit I angeht. Ich habe das wohl mal gelesen, was alles dafür, was dagegen spricht. Ich glaube, es ist da eine schwierige also da ist einfach eine Abwägung, wie inwieweit man diese Indizien, weil es sind Indizien, die man hat, inwieweit man die da gelten lässt und inwieweit man nicht. Müsste man mal die Urteilsbegründung sehen. Mit dem H habe ich halt einfach meine Schwierigkeiten. Aber das weiß ich nicht, ob das rechtlich standhält. Das Problem ist einfach ja, dass Stefan E. durch seine verschiedenen Aussagen das ja auch ein bisschen kaputt gemacht hat.
Du meinst also, durch seine verschiedenen Aussagen hat er sich so unglaubwürdig gemacht, dass man ihm nicht glauben kann mehr, was Haar angeht.
Ja, was heißt nicht glauben kann, aber das ist zumindest nicht, also der ist halt nicht von Anfang an gegangen und gesagt, hier, Haar hat mir geholfen. Und darauf konnte man dann so ein Verfahren aufbauen, sondern das hat sich ja wirklich dreimal gedreht, glaube ich. Nicht ganz, also ne, erst war Habe gar nicht dabei, dann war er, soll er geschossen haben und dann war er zumindest dabei. Ist halt ein bisschen schwierig. Und H hat einfach nichts gesagt, auch klug, sich dann da nicht zu äußern. Und deswegen ist es so, ich glaube, also man sieht, was von wem der verteidigt wird. Und man sieht, wie er sich im Prozess verhalten hat. Allein deswegen ist es schwierig, aber ich glaube, rechtlich muss ich damit erstmal so leben. Wie gesagt, Urteilsbegründung müsste man dazu mal sehen. Aber wie du auch schon sagst, es wird ja nochmal überprüft werden.
Ja, also ich finde tatsächlich, wenn ich so lese in meiner linksgrünen Twitter-Bubble, da sind da extrem viele mit unzufrieden. Auch die Kommentare sind unzufrieden. Ich glaube, man muss halt überlegen, was die Rolle des Strafprozesses ist. Das hat wohl der Vorsitzende ganz gut hinzufrieden. Ganz entscheidend möchte ich betonen, dass der Senat, mag ja auch Staatsschutzsenat heißt, nicht die Aufgabe hat, den Staat vor missliebigen politischen Einstellungen zu schützen. Anders ausgedrückt, der H ist zwar ein Nazi, so ich das überblicken kann, nach einer vorläufigen Einschätzung.
Deines Hauses.
Dafür ist er aber nicht zu bestrafen, sondern er ist dafür zu bestrafen, ob
genau.
er dem,
ja.
Ob er, wie er an dieser Ermordung von Walter Lübcke ja, beteiligt war. Ich glaube tatsächlich, dass das Ergebnis, ich habe jetzt keine Hinweise, dass da groß gemauschelt oder was falsch gemacht wurde. Das mögen die Kollegen vor Ort aber und die Kollegen ganz anders sehen. Insgesamt glaube ich, wenn das so gewesen oder wenn das so festgestellt würde, scheint das juristisch einigermaßen haltbar zu sein, was der Senat da verbremst hat, auch mit diesem, ich habe es vorhin Licht am Ende des Tunnels genannt, das scheint mir sinnvoll aus Sicht der Verteidigung, aus Sicht des Rechtsstaats. Was man halt aufhören muss, das ist natürlich schwierig, irgendwie der Familie Lübcke, da würde ich das natürlich so nie ins Gesicht sagen, ich hoffe, sie hört es nicht, ist halt schwierig, der Familie Lübcke zu sagen, pass mal auf, Familie Lübcke, ihr sitzt hier und wollt antworten, dafür ist dieser Prozess aber gar nicht da.
Ja.
Das ist halt immer in solchen Mordprozessen, zumindest liest man das und wenn ich selber welche mache, ist es auch so, dass die Nebenkläger da sitzen und sich ganz viel erhoffen. Und das Problem ist ja, wenn man Nebenklagevertreter ist, dann kann man den Leuten ja auch nicht sagen, pass auf, dir hoffst du ganz viel, das wird es aber nicht geben. Dann suchen die sich nicht einen anderen Anwalt, der das alles verspricht. Und also Prozesse sind halt zum Feststellen der Schuld da und nicht, um klarzumachen, dass stochastischer Terrorismus und Versagen von Behörden dafür gesorgt haben, dass da jetzt irgendwie zwei Söhne ihren Vater nicht mehr haben und eine Frau ihre Mutter nicht mehr, eine Frau ihren Mann nicht mehr hat. Dafür ist es halt nicht da. Und deswegen glaube ich, dass das klingt alles einigermaßen überzeugend.
Das ist doch aber auch ein Grundproblem gerade von politischen Prozessen.
Ja, immer. Ich glaube, deswegen ist wichtiger wäre der, gibt jetzt, bald beginnt der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Mhm. Und das ist eine Sache, die fand ich ganz spannend. Wir haben neulich in einem Live-Interview so ein bisschen die Parteischelte nicht machen dürfen. Oder da wurde
jetzt dürfen wir!
Hatte jemand Angst? Aber dass wir jetzt Parteischelte machen, ich will jetzt die CDU gar nicht schelten, das gilt sicherlich auch für Teile der Sozialdemokratie. Wie viel deutlicher muss man der politischen Kaste, Klasse, den politisch Verantwortlichen in Deutschland sagen, was hier gespielt wird, aus Reihen der AfD-Zuläufer, Zubringer, aus Reihen von Rechtsextremen wird ein, das habe ich vorhin ja so versucht zu darzustellen, ein Otto-Normal-CDUler, ja, auf seiner eigenen Terrasse offensichtlich hingerichtet und trotzdem gibt es immer noch politisch nicht die Bewegung, dass man sagt, Freunde, wir müssen das mal viel, viel genauer angucken.
Ja.
Ja. Das finde ich spannend. Warum jetzt erst? Kann natürlich sein, dass sie sagen, wir warten erstmal das Urteil ab, aber das ist ja noch nicht rechtskräftig. Also, eigentlich müsste doch in der CDU den Leuten der Arsch auf Grundeis gehen und zu sagen, wir machen jetzt Land auf, Land ab. Wir wollen einfach nicht mehr auf Beerdigung gehen, wo unsere eigenen Leute hingerichtet werden, weil sie einfach machen, was politisch vollkommen angezeigt ist, nämlich Menschen nicht einfach. Also mittlerweile lässt man sich am Mittelmeer viel mehr ertrinken. Aber da finde ich so ein bisschen, fehlt so ein bisschen, vielleicht sagt man das in der CDU auch und ich höre es nicht. Aber so in der SPD höre ich es auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie dieser Untersuchungsausschuss läuft, weil da werden die spannenden Fragen gestellt, finde ich. Da gehört es auch hin ins Parlament und nicht ins Gerichtssaal.
Okay.
Gut, soviel zu Lübcke.
Ja, aber...
war wie ein bisschen länglich. Entschuldigt für diesen einstündigen Monolog.
Ich finde, das ist ja auch ein Thema, dem man sich ein bisschen ausführlicher widmen kann. Wir kommen jetzt zu... Ich habe drei kleine Themen hier, die vielleicht gar nicht so lange dauern, aber ich glaube, das macht auch nichts. Aber ich wollte sie gerne aufnehmen, weil sie so aktuell sind gerade. Also, wir haben einmal was Neues zum Paragraph 219a StGB. Viele von euch werden sich erinnern, ich glaube, wir haben ihn ausführlich behandelt in der großen Abtreibungsfolge. Ich glaube, das war unsere vierte oder so, also nicht ganz so, beziehungsweise ganz am Anfang aus 2019 noch. Einmal eine kurze Zusammenfassung, es geht um den Paragraph 219a, da geht es um das Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, die untersagt ist. Es gab dann eine Reform 2019, in der man ÄrztInnen erlauben wollte, in gewisser Art und Weise darüber zu informieren. Das sieht so aus, dass in Absatz 4 des Paragraphen 219a steht, Absatz 1, also das Werbeverbot gilt nicht, wenn Ärzte, Krankenhäuser und oder Einrichtungen auf die Tatsache hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des 218a Absatz 1 bis 3 vornehmen oder auf Informationen einer insoweit zuständigen Bundes- oder Landesbehörde, einer Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz oder einer Ärztekammer über einen Schwangerschaftsabbruch hinweisen. So, das ist die Rechtslage. Es gibt eine sehr bekannte Ärztin, Christina Hähnel, die diesen Paragraphen bekämpft, dafür mehrmals, also aufgrund dieses Paragraphen mehrmals angezeigt wurde, weil sie eben auf ihrer Homepage sehr ausführlich schreibt, nicht nur, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sondern wie das abläuft, was es für Methoden gibt, alles das, wo ich als Frau sage, oder als Person mit Uterus, das ist etwas, hör auf zu lachen.
Als Person mit Uterus, ja. Grenze zur Frau. Danke übrigens an den Kommentar jetzt auf der Homepage, jetzt weiß ich, was ein Uterus ist. Ich wollte dich nicht weiter unterbrechen.
Gut, alles, was ich finde, man wissen sollte, wenn einen das Thema Abtreibung betreffen kann. Dafür ist sie mal mit angezeigt worden. Das Ganze ist vom AG zum LG Gießen gegangen und sie ist dann jetzt zum, ist dort wieder verurteilt worden, ist zum OLG Frankfurt dann gegangen. Und das OLG Frankfurt hat jetzt gesagt, die Revision verwirft es von Frau Hähnel, und zwar genau mit der Begründung, so ein bisschen wie sie im Gesetz steht, weil Frau Hähnel eben nicht nur sagt, ich mache das, sondern ich mache das so und so. Und das ist das Problem. Und jetzt hat sie es tatsächlich runtergenommen, weil sie sagt, das ist finanziell jetzt so natürlich langsam schwierig. Aber das Ganze geht jetzt zum Bundesverfassungsgericht.
Genau, warum geht das nicht sofort zum Bundesverfassungsgericht? Man muss halt immer erst vor den richtigen, ordentlichen Gerichten das durchfechten. Und wenn man den endgültig verurteilt ist, und das ist man, wenn man am Amtsgericht angeklagt wird, wenn das OLG die Revision verwirft oder nur teilweise annimmt, also wenn das OLG damit durch ist, dann ist das Oberlandesgericht die letzte Instanz, anders wie gesagt bei dem Terror, wo wir eben haben, das ist die erste Instanz. Und dann ist jetzt vorbei, ist ein Bundesverfassungsgericht.
Ja,
das wird ja spannend.
Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es so nicht stehen bleibt. Wir haben, wie gesagt, wir haben das schon mal ausführlicher besprochen. Ich glaube, Daniel und ich sind weiterhin der Meinung, dass das so nicht in Ordnung ist.
Ja, ich weiß nicht.
Also es ist mir schon
fast zu blöd. Ich verstehe nicht. Ne? Ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie da steht, du kriegst hier Tabletten oder keine Ahnung, wie ich das mache und das hat die und die Nebenwirkungen und das sind die Vor- und die Nachteile. Warum das strafbar sein kann, das verstehe ich nicht. Also, das ist so bescheuert und es ist.
Naja, und auch diese Art ist Schwangeren, also das ist ja, wenn man sich in dieser Situation befindet, vermute ich, keine einfache, dann muss man es denen halt auch nicht unnötig kompliziert machen. Also ich erwarte, dass ich auf die Seite meiner Frauenärztin gehe und dort sehe, macht sie das? Muss sie auch nicht, ist ja auch legitim, aber macht sie das? Und wenn ja, wie läuft das hier ab? Worum muss ich mir Gedanken machen und was kann ich mir vielleicht im Vorfeld schon überlegen und dies und das? Und möchte mich nicht eigentlich durch 15 verschiedene Seiten klicken. So.
Vor allen Dingen, wenn du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Handicaps hast, als du vielleicht hast.
Ja.
Als Jurastudent oder Referendarin mit Promotionshintergrund.
Zudem läuft man auch Gefahr, ganz schnell auf Seiten zu kommen, die man vielleicht nicht sehen möchte. Die einem da auch noch versuchen, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Um es mal freundlich auszudrücken.
Für die Strafbarkeit, um nochmal zurückzukommen, ist ja die Frage, darf ich eigentlich als Ärztin meinen Job machen und sagen, dass ich meinen Job mache und wie? Das wäre die Frage. Ne? Also erstmal vom Politischen weg, ob du jetzt davor geschützt werden musst. Also ich finde jetzt auf den unmittelbaren Weg, dass man sich jetzt irgendwie nicht von so einer Abtreibungseinrichtung, hätte ich fast gesagt, also von einer Klinik stellen darf oder von einer Praxis stellen darf. Ich finde, da ist man vielleicht schon schutzwürdig als jemand, der gerade zum ärztlichen Eingriff geht, dass man da jetzt nicht irgendwie von Leuten angespuckt oder angeschrien wird. Ob du wirklich davor geschützt werden musst, dass deine Google-Suche bei irgendwelchen bescheuerten Christen, tut mir leid für die nicht bescheuerten Christen, die zuhören, aber bei irgendwelchen bescheuerten Christen dann ist, ob das unbedingt der Grund dafür ist, dass Frau Hähnel das machen darf, würde ich jetzt verstehen.
Habe ich ja auch nicht so gesagt, nicht so gemeint zumindest, aber es passiert halt, wenn du nicht auf Anhieb da die Infos findest, wo du sie suchst.
Ja, das passiert schon klar, aber ich würde halt sagen, es ist nicht das, ist auf der einen Seite das Recht der Frauen, da was zu finden. Ich würde tatsächlich sagen, aber die Frage ist, darf ich als Rechtsanwalt zum Beispiel darüber berichten, wie ich bestimmte Dinge mache, ohne jetzt irgendwelche Mandantengeheimnisse zu verraten? Darf ich? Da gibt es keine Grenzen. Darf ich als Arzt erzählen, wie ich einen Hoden entferne oder eine Gehirnoperation durchführe? Ja, darf ich. Warum darf ich nicht erklären, das muss ja so detailliert, ist es ja gar nicht, ne? Gibt es eine Tablette, gibt es irgendwie einen Eingriff, dies oder das, warum ich darüber nicht. Also das ist absurd.
Ja.
So, da würde ich sagen, da das in Abwägung, was spricht dagegen? Ja, sind wir dabei. Gut, alles Quatsch, liebe SPD-Bundestagsfraktion, ihr hört uns bestimmt ja immer zu. Ihr kommt heute nicht gut weg. Ab diesem Moment mal anders machen. Ich werde das vielleicht noch zweimal sagen müssen heute.
Ja, kommen wir zu Lambrecht.
Wer ist das?
Das ist unsere Bundesjustizministerin und die hat, die möchte ich einmal loben und einmal in Schutz nehmen für zwei Punkte, die wir haben. Einmal war es der Wunsch von jemandem, dass wir das einmal kurz erzählen. Da geht's um die
von Max.
Von Max, ja. Da geht's um die Erweiterung der JuristInnenausbildung. Wo man sich ja auch so ein bisschen, bei mir war es, glaube ich, im ersten und zweiten Semester, so ein bisschen mit philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Rechts befasst. Ich weiß nicht, wie ausführlich das bei dir war. Ich fand es nicht so ausführlich. Es ging hauptsächlich um Methodenlehre.
Du warst ja auch an so einer linksextremen Uni. In Bremen. Also, ob das eine richtige Uni ist, man weiß es eh nicht, aber.
So.
Das ist so eine Reformuniversität und so, glaube ich,
gewesen. Gewesen, ja. Jetzt ist sie einfach sehr klein, die Fakultät. Christine Lambrecht plant nun eine Änderung des Richtergesetzes, und zwar, dass die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht soll Teil der Ausbildung werden soll. Ja.
Das Richtergesetz ist die Grundlage zur Ausbildung aller Juristinnen und Juristen, die ein Staatsexamen machen wollen. Das muss man vielleicht dazu sagen. Auch in Bremen, in allen Bundesländern. Und also wenn ihr Jurist, Volljuristin werden wollt, dann steht im Richtergesetz, wie man das wird. Weil wenn man fertig ist mit dem zweiten Staatsexamen, hat man die Befähigung zum Richteramt. Soll heißen, du kannst alle juristischen Berufe machen, Klammer auf, wenn deine Noten, deine Leidensfähigkeit stimmen, Klammer zu.
Genau. Aber das ist aber gut, dass du das nochmal erklärst. Genau.
Also Richtergesetz ist nicht nur für Richter, sondern auch für Anwälte, Staatsanwälte oder Versicherungsheinis, die nach dem ersten Staatsexamen aufgehört haben, weil es ihnen zu schwer war.
Okay. Also das soll jetzt geändert werden, und zwar soll das funktionieren in Kombination mit der Vermittlung der Pflichtfächer. Also verstehe ich so, dass es jetzt nicht ein gesondertes Fach NS-Unrecht gibt, sondern dass man das da so ein bisschen einbaut. Zum Beispiel ist ja da so eine schöne Geschichte Otto Paarland, die man vielleicht mal ansprechen könnte. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Namensgeber des aktuellen bekanntesten Zivilrechtskommentars, der sich unter anderem dafür eingesetzt hat, dass die Ausbildung an den Zielen des NS-Regimes ausgerichtet wurde. Der Paarland hieß auch früher mal anders, und jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Scheiße. Daniel, hilf mir mal.
Ja, ich bin gerade, ich google gerade. Nichts ist geiler als einen Podcast hören, dann können ja andere Leute
beim
Googeln anhören, statt selber zu googeln. Aber jetzt natürlich mal wieder eine Minderleistung von uns. Gut, ne?
Egal. Also Daniel, reicht das gleich nach. Der Paarland, der übrigens, der nämlich immer noch so heißt, da gibt es verschiedene Initiativen zu. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich gucke die ganze Zeit in Daniels Gesicht und hoffe, dass er endlich dazukommt. Aber nein.
LTO schreibt auch so viel, ne? Und dann nicht das Richtige. So, Hessplatz, nee. Rudolf Hess?
Nein,
Quatsch, Rudolf Hess. Oh Mann, wer ist denn Rudolf Hess? Ach so, der Friedensflieger.
Das war wirklich keine.
Also auch so ein Nazi, ey, so. Das ist auch schwierig, ne, so.
Wenn ich den sehe, dann weiß ich es auch.
Ja, ich auch, aber Petition, Einzelperson, so, zur Umbenennung. Du kannst alles lesen auf der Homepage, aber nicht, dass du das schnell findest, ne?
Warum bist du nicht zu Wikipedia gegangen?
Liedmann.
Ja.
Ja, weil ich auf paarlandumbenennen.de bin. Da steht aber auch nirgendwo, Leute, was ist denn los mit euch? Warum baut ihr das nicht ganz groß um?
Also, die Beck'schen Kurzkommentare, auf dem das Ganze basiert, basierten auf dem jüdischen Juristen Otto Liebmann, und das Ganze ist dann irgendwann umbenannt worden in den Paarland, der halt ein Nazi war. So, das einmal kurz dazu, das haben wir schon mal ausführlicher betrachtet. Wir haben uns in der Live-Folge, die ich ja auch nochmal hochlade, auch schon mal mit dem Mordparagraf befasst und warum der auch aus einer Zeit stammt, der NS-Zeit stammt, und warum das vielleicht nicht so schön ist, dass wir immer noch mit diesen Paragraphen arbeiten. So, also ihr seht, es gibt genug Dinge, die man da besprechen kann. Frau Lambrecht sagt, es gibt zwar schon Unis, die da Veranstaltungen zu machen, das ist aber bisher freiwillig, jetzt soll es Pflicht werden. Und ich möchte etwas Schönes zitieren, was sie gesagt hat, und zwar: Ausbildung darf nicht nur Rechtskenntnisse und Methodenhandwerk vermitteln, sondern JuristInnen ausbilden, die sich für Werte und von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte einsetzen.
Ja, ist sehr spannend, ne?
Also ich wüsste auch noch ein paar andere Sachen, die man dann ändern könnte in der Ausbildung. Aber ich finde das, einen guten Ansatz.
Ich bin mal gespannt. Das wird ja am Ende mit den Justizministern JustizministerInnen verhackstückt.
Was wie am Ende das dann übrig wird. Bleibt.
Ja, was am Ende übrig bleibt. Oder ob das, aber tatsächlich. Also man kann schon im Jurastudium, wenn man das will, sehr viel lernen über Rechtsstaatlichkeit. Man kann das aber auch komplett ausblenden, das braucht man nicht.
Mhm.
Also das muss man sagen, man kann eine hervorragende Juristin oder Jurist sein auf dem Papier und trotzdem Nazi sein. Mir fällt da insbesondere, oder jemand sein, der rechts in einer rechtsextremen Partei ist. Mir fällt da jemand ein, der unmittelbar nach mir Referendariat gemacht hat. Und ein AfD-Funktionär aus Hannover, der soll auf dem Papier ein hervorragender Jurist sein. Ich habe mit dem nie viel zu tun gehabt. Aber ist halt mal so richtige AfD-Missspucke Hannover.
Mhm.
Also Das wäre auch ganz spannend, ne?
Ja.
So. Oder halt die Schneiders und wie sie heißen da, alle irgendwie für die, also Schneiders, Frau Schneiders von eben. Schneiders, hieß sie Schneiders, ja. Irgendwie, naja.
Gut.
Ja, das finde ich super. Kommt natürlich vom Ministerium, nicht von der Fraktion, ne?
Genau. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten
Punkt. Weil die Fraktion ist heute nicht gut.
Die Fraktion ist heute nicht gut, aber auch die andere Partei ist nicht gut. Jetzt kommt der Punkt, wo ich Frau Lamprecht kurz in Schutz nehmen möchte, weil sie hat so ein bisschen was abgekriegt, zumindest in meiner Bubble auf Twitter. Und wie ich das gelesen habe, zu Unrecht. Es geht nämlich darum, dass CDU und SPD-Fraktion eine ganz tolle Sache planen. Wir haben die auch schon mal, oh, ich glaube 2019 oder 2020 war das, es ist schon eine Weile her, besprochen. Und zwar geht es um die Wiederaufnahme zu Ungunsten eines Verurteilten, speziell in Fällen von Mord und Völkermord.
Eines Freigesprochenen?
Ja. Ne, ein durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenes Verfahren, steht hier.
Ah.
So. Kaya, so. Und zwar, einmal kurz, um das einzuordnen. Grundsätzlich, wenn jemand verurteilt ist, ist er verurteilt. Punkt. Dann gibt's Berufung, Revision, aber Wiederaufnahme, wenn das Urteil rechtskräftig ist, funktioniert eigentlich selten. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, die stehen in 362, das sind die aber auch zu Ungunsten des Verurteilten. Da gibt's so Sachen, ne, wenn es eine Urkunde war, die im Verfahren als echt vorgebracht wurde, wenn es sich rausstellt, dass die unecht war, wenn sich Zeugen oder Sachverständigen falsch ausgesagt haben zugunsten des Angeklagten oder auch die Eidespflicht verletzt haben, wenn bei dem Urteil ein Richter oder Schöffel mitgewirkt hat, der eine Amtspflichtverletzung begangen hat, oder jetzt kommen wir nämlich zu dem Freigesprochenen, wenn ein Freigesprochener vor Gericht oder außer Gericht ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt hat. So.
Also anders ausgedrückt, drin freigesprochen werden wegen Mordes, rausgehen und sagen, tschakka, ich war es, aber ihr könnt es mir hier nicht nachweisen. Keine
dumme Idee. Genau. Ja. Was bedeutet, es gibt diese Fälle, ich glaube, es ist nicht die Mehrzahl, aber es passiert natürlich, dass es Menschen gibt, die wegen eines Mordes schon mal vor Gericht standen, dann freigesprochen wurden und man stellt vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre später fest, weil man, wir haben eben schon mal über die DNA gesprochen, vielleicht neue Methoden hat und stellt fest, ah ja, scheiße, könnte wohl doch derjenige gewesen sein, den wir schon mal freigesprochen haben. Das passiert durchaus. Daniel?
Mir fehlt genau ein von einem.
Mir auch, tatsächlich.
Ich könnte dieses Mädchen zeichnen, ja, weil ich es so oft gesehen habe. Und da ist, long story short, genau das passiert. Anklage wegen Mord oder Totschlag, Freispruch. DNA weist darauf hin, dass der doch was damit zu tun haben könnte, der Freigesprochene. Und jetzt versucht immer, der Vater hat jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so zivilrechtlich versucht, noch irgendwas zu machen. Und klappt alles nicht. Dieser eine Fall fällt mir ein, wo das Problem ist.
Also, wenn ihr noch einen Fall kennt, meldet. Das ist nämlich so das Ding. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, weil ich glaube, das ist sehr, sehr bitter. Aber es ist halt nicht, zumindest in meinem Wissen, ist es nichts, was wirklich häufig vorkommt. Aber trotzdem soll das jetzt geändert werden. Und zwar als Fraktionsinitiative von CDU und SPD, weil das BMJV, das sollte das prüfen 2019, hat jetzt aber gesagt,
das Justizministerium,
genau.
Mit Frau Lamprecht als Chefin.
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Das hat gesagt, Leute, das machen wir nicht. Ich habe leider keine Begründung gefunden, keine genauere Aussage, das möchte es nicht. Vielleicht kommt da noch was. Ja.
Ich habe gelesen, die ist relativ einfach, die sagen, Freunde, das ist ja eine super Idee, da sind wir sind auch bei Mördern immer total vorne mit dabei, aber scheiße, die Verfassung und Folge europäisches Recht sagt, geht nicht.
Ja, zur Verfassung komme ich auch gleich nochmal kurz.
Genau, deswegen wollten die das nicht. Die haben gesagt, wir machen das nicht, dann wird es halt vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben, ist scheiße.
Ja. Ist auch klug, das dann mal zu lassen.
Ja.
Muss ja nicht immer Gesetze produzieren, die dann aufgehoben werden. Nein, immer passiert das nicht. Aber manchmal passiert das mit Anlauf. Und in diesem Fall passiert das, glaube ich, mit Anlauf. Genau, auf jeden Fall soll das jetzt als Fraktionsinitiative erweitert werden, um also dieser Paragraph 362 um den Punkt 5. dass auch ein Verfahren wieder aufgenommen werden kann zulasten des Angeklagten, wenn durch neue Beweismittel die Tat nachgewiesen werden kann. Also genau das, was ich gerade erzählt habe, wenn man, weiß ich nicht, jetzt DNA-Spuren plötzlich analysieren kann, die man vor 20 Jahren nicht konnte oder sich noch irgendwas tut oder so. Genau. Daniel hat die Verfassung gerade schon angesprochen. Der DAV, der Deutsche Anwaltverein, hat schon gesagt, Freunde, es ist Unsinn, weil Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Da steht drin, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Das gilt auch, wenn man mal freigesprochen werden ist. Deswegen sind ja auch die Grenzen der Wiederaufnahme so eng. Ja. Daniel schüttelt nur noch den Kopf.
Ja, ich meine, was würde das denn bedeuten? Das würde ja, also gehen wir mal ganz kurz durch. Das wird Gesetz. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, jo, machen wir so. Dann würde das ja bedeuten, dass du, wenn du wegen Mordes angeklagt wirst und dann freigesprochen wirst, du dann nicht wegen Mordes verurteilt wirst.
Ja.
Dein Leben lang damit rechnen musst, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, ho!
Ich hab dich aber gesehen. Ich
hab da was gefunden.
Ne? Ja.
So. Das ist die eine Sache. Das ist so die Sache für dieser. Und da sagt einfach der, das, ich meine, das gibt einen Grund, warum es einen lateinischen, nee, bis in idem heißt es, glaube ich, nur einmal in der gleichen Sache. Mhm. Warum es einen lateinischen Sinnspruch gibt, weil schon der römische Rechtsstaat, die römische Rechtsgelehrten gesagt haben, das geht aber nicht, ne? Irgendwann muss auch gut sein, so, auch wenn es unerträglich
ist. Und Mord ist ja schon, also, das hilft uns jetzt nicht, wenn jemand schon freigesprochen wird, aber Mord ist ja schon etwas, was schon nicht verjährt. Also,
ja,
so.
Das ist ja auch schon ein,
eine Ausnahme.
Das ist eine Historie gewachsene, aber könnte man ja auch drüber nachdenken, ob das nicht nur, aber egal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist denn das Nächste? Ja, das Nächste ist doch, dass man dann feststellt, dass dann nicht der Vater des toten Mädchens kommt, sondern das Mädchen selber kommt und sagt, folgendes Problem, Freunde. Jetzt ist aber vor 10 Jahren mein Vergewaltiger, als ich ein kleines Kind war, freigesprochen worden. Dieser fiese Kinderschänder. Warum ist denn, mein Leben ist doch so kaputt.
Ja.
Und es verjährt ja auch nicht mehr. Also die Verjährungsfristen. Es muss doch auch bei Kindesmissbrauch, also wenn denn nicht bei, also Mord ist klar, da haben wir uns ja alle dran gewöhnt, aber es muss doch auch bei Kindesmissbrauch sein. Also wenn nicht bei, dann also bei schwerem Kindesmissbrauch. Also das ist jetzt Dammbruch-Argument, ne? Das ist doch
aber eine ist Frage. Es ja, überhaupt. Aber ist es ja, genau das ist ja auch das Problem, was du gerade sagst, ja, wenn man anfängt, genau, Verjährungsfristen also, aufzuheben. Ist bei dieser
genau, Sache also genau. Man sagt, es gibt eine rechtsstaatliche Errungenschaft, die dazu führt, dass man sagt, pass mal auf, lieber Staat, du hast einen Versuch. So, weil das ist auf der einen Seite alles total wichtig für die Opfer und so weiter, alles klar, und für die Gerechtigkeit an sich, aber es sind auch immer Menschen, die wieder angeklagt werden. Und spätestens beim Missbrauch stellt sich doch die Frage, ja, jetzt ist, da vertrete ich dann so ein Missbrauchsopfer und da sagt dann, ja, Herr Brunkhorst, jetzt ist der freigesprochen worden, was machen wir denn jetzt? Dann sage ich, gar kein Problem. Jetzt üben wir nochmal Ihre Aussage. Offensichtlich hat das Gericht ja das nicht, da müssen wir sich nochmal dran erinnern. Ne? Mhm. Also ich sage natürlich, wenn sich jetzt zum Beispiel, und dann geht's los, und dann hat die Frau irgendwann neue Erinnerungen oder der Mann und dann geht's los und dann, also das ist so die eine Sache. Also es wird sich ausweiten auf andere und warum eigentlich, jetzt muss man mal sehen, ne, wenn jemand da im Darknet was verkauft und dann kann Terror, also da kann man ja eine Menge diskutieren. Also ich glaube am Ende, wenn man das macht, ist es ein Dammbruch und es gibt halt auch derzeit nur eine Bewegung in der Rechtspolitik, in der Großen Koalition, scheißegal ob CDU, CSU oder SPD, die machen da alle mit. Ich habe auch zu Schrecken gelesen, dass die SPD da schon seit 20 Jahren
ja, fordert. Das habe ich auch gesehen, das hat mich sehr schockiert.
Freaks. Wenn ich das gewusst, als ich noch Bundesparteitagsdelegierter wäre, ich wäre immer aufgestanden. Im Übrigen bin ich der Meinung, ihr habt nicht alle Latten am Zaun. Also, habe ich damals immer gesagt, solche Sachen hat mir nicht gut bekommen. Aber kommen wir nochmal zurück. Also ich glaube, dass das dazu führt, dass es erst Mord ist und dann Stück für Stück und ehe ich ein kleiner, reicher, dicker Rechtsanwalt bin, der in Rente geht, hat man da 10 oder 15 Taten drin, wo das doch wieder machen kann. Das finde ich nicht richtig, weil man muss immer sehen, der Staat muss dich dann halt überführen und mein Gott, als wäre das jetzt alle 3 Tage passiert, ne? So.
Ich finde auch,
das ist eine,
ich finde auch, also vielleicht bin ich da, denke ich da schon wieder zu weit, aber ich finde auch, wer sagt denn, dass da die Missbrauchsquote auch nicht hoch ist?
Ja.
Also, neue Beweismittel kann ja auch eine neue Zeugenaussage sein, die irgendwie plötzlich mal auftaucht.
Zum Beispiel.
So.
Es kann auch sein, dass man die Arbeit beim ersten Mal nicht so richtig macht und dann nochmal macht. Ja. Ja? Und wer sagt dann eigentlich, ne, wie schnell so ein Beweismittel auftaucht? Also, ich würde, es gibt schon einen Grund, dass, also der Grund ist, der Staat hat das Recht, dich ins Gefängnis zu stecken für sehr lange Zeit oder Schlimmeres, nämlich jetzt war und so weiter. Wenn er das nachweisen kann und wenn er das nicht nachgewiesen kriegt, dann ist es irgendwann auch vorbei. So, und ich sage, wenn das einmal einreißt, dann zieht sich das durch. Ich habe nicht so viel Sorgen, dass es einreißt. Erstens, haben wir schon mal besprochen, Bundesverfassungsgericht, ich glaube nicht, dass das mit der Verfassung vereinbar ist. Und zweitens, es ist mit europäischem Recht auch nicht vereinbar. Da bin ich mir sehr sicher, wir haben das mal in der Folge schon etwas weiter gesprochen. Ich glaube, das wird spätestens vom EuGH, wird das sich erledigt haben. Der Erste, der damit verurteilt wird, mit so einer Nummer geht von EuGH und wird dann leise. Und das Problem ist, es dauert alles ewig und dann müssen wir mal gucken, ob der EuGH sich traut. Aber ich glaube, das ist nicht zulässig. Ich frage mich immer, warum man sich von so also man kriegt kein super gerechtes Gesetz hin. Ich frage mich immer, warum man sich als Bundestagsfraktion, egal welcher Couleur, so von einzelnen Sachen treiben lässt.
Ja. Okay.
Diese scheiß Symbolpolitik.
Ja, ist wirklich
so. Nicht gut, SPD-Fraktion, nicht machen.
Nein, lass es bitte sein.
Vielleicht muss ich mal anfangen, wütende Briefe zu schreiben an die, das haben die bestimmt zählt.
Gut.
Also.
Ja.
Ja.
Wir sind am Ende der Folge. Heute mit viel Aktuellem. Wir haben noch ein paar Themen in der Pipeline, die wir nochmal anpacken müssen. Ich sage das, glaube ich, jede Folge. Wir haben aber heute, die habe ich mir nochmal rausgezogen gerade, weil ich nicht alle Kommentare immer so lange aufschieben möchte. Das tut mir dann auch leid für die Leute, die kommentieren, weil dann ist das auch irgendwie doof. Also einmal hat Medizinfrau mit Staatsexamen was zum Fetozid geschrieben, weil wir haben ja in der vorletzten Folge, meine ich, haben wir ja dieses Urteil besprochen über die Berliner Ärzte und haben auch so ein bisschen diskutiert, warum hat man das gemacht, wo es doch offenbar nicht eine spezielle Klinik dafür war, die das dann am Ende gemacht hat. Und sie schreibt dazu, das möchte ich einmal nur vorlesen, für gewöhnlich steht eine gesunde Selbsteinschätzung Demut vor dem Auftrag, wenn nicht die Liebe zur Approbation dem, in Klammern manchmal sehr nachvollziehbaren Impuls entgegen, sich diverse Eingriffe oder Therapien elektiv anzunehmen, hat man weder Sachkunde noch Fazilitäten dafür. Normalerweise würde man als MedizinerInnen den Patienten, die Patientin an die nächstgelegene Fachklinikpraxis verweisen. Das gilt, solange kein Notfall herrscht, da leistet dann der Augenarzt Geburtshilfe. Das fand ich nochmal ganz schön, weil sie das als Fachfrau nochmal ein bisschen eingeordnet hat. Das hat uns ja auch so ein bisschen gestört. Und dann möchte ich noch was sagen, das ist mir nämlich eben während der Folge eingefallen. Da hat man uns nämlich darauf hingewiesen und wir lassen uns ja auch gern auf Fehler hinweisen und korrigieren sie. Wir haben auch über diesen Redakteur gesprochen, von der eben vermeintlich von der Bild, der so eine Resteimpfung bekommen haben soll. Das habe ich schon einen Tag später, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, gesehen, dass das so nicht stimmte. Das war A, kein Bildredakteur.
Verdammt.
Und B hat Bild den wohl, also ich hänge euch mal den Twitter-Thread dazu an, hat Bild den wohl ziemlich über den Tisch gezogen. Also der war wohl da und hat sich das angeguckt, wie da gespritzt wurde. Und dann war am Ende wohl was übrig und er hatte einfach Glück. Und das war auch so das, was er sagen wollte, dass er einfach Glück hatte, diese Impfung bekommen zu haben und nicht so eine Story, so nach dem Motto, wie komme ich da ran und wie kann ich jetzt Leuten Tipps geben, wie das funktioniert. Das war mir auch nochmal wichtig, das ist uns nur letztes Mal, ist mir das durchgerutscht, das wollen wir auch gern zeitnah dann richtig stellen. Ja.
Ja, gerade Steilmeldung, AstraZeneca liefert doch 8 Millionen Impfdosen, die plötzlich irgendwo aufgetaucht sind.
Okay. Es wäre schön, wenn irgendwer mal irgendwas liefert.
Ja, das ist ja schon geil, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Ja, habe ich auch schon überlegt, ne? Ob ich jetzt so ein Nebengewerbe aufmache, Omas immer, also ich biete an, spätabends Omas zu diesen Terminen zu fahren.
Okay.
Ob das Sinn macht. Bis dann so eine quasi so, hallo, die gehört nicht zu mir, aber ach, sie haben eine Impfung frei. Hier, der gute RMNA-Impfstoff, ne? In den Arm, bitte. Ja, da ist mir aufgefallen, dass ich keine Zeit dafür habe. Aber ansonsten, blöd. Die Idee, fahrt eure Omas dahin, damit ihr so eine Impfung abgreift.
Genau. In diesem Sinne, wann soll ich die Live-Folge hochstellen? Ein paar Tage warte ich noch, ne? Die kommt morgen, glaube ich.
Die würde ich, dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht so in der Woche oder so. Ja.
Also die Ende kommt noch, Woche. Freut euch drauf.
Live-Show kommt noch. Da waren wir besonders witzig.
Ja, fand ich auch. Ich fand es eine gute Folge. Aber gut, in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge.
Schönen Abend, schönen Tag, was immer ihr so treibt. Bis dann. Ciao. Ciao.